Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Und das finde ich so spannend einfach. Das finde ich so spannend, dass es die Figur Sophia geben muss in einer Serie über den Penguin.
Du meinst also, eigentlich müsste der Pinguin schon ausreichen?
Naja, gut, alleine, ganz alleine irgendwie einfach nur den Pinguin zuschauen, wie er durch die Straßen läuft, würde auch nicht ausreichen. Aber eigentlich müsste der spannender sein.
Sag mal, Laura, hast du eigentlich sowas wie einen Lieblings-Batman-Bösewicht?
Ja.
Verrätst du den auch mit uns?
Nee.
Ach so, gut, dann bleibt das für immer dein Geheimnis.
Joker.
Ah, okay.
Das ist langweilig,
ich weiß. Das ist ein bisschen offensichtlich. Ich meine, hier, wenn man sich das Bild hinter mir anschaut, der Joker ist eine sehr coole Figur und hat sich natürlich durch Heath Ledger auch unsterblich gemacht in der Popkultur. Sehr viel cooler geht's eigentlich nicht mehr als Bösewicht. Mm-mm. Aber ich weiß ja gar nicht, wie sehr du da in dem Comic-Universum drin bist. Aber die Batman, also auf Englisch sagt man Rogues Gallery, also irgendwie die Galerie der Bösewichte, die ist ja sehr schillernd im Batman-Comic-Universum. Und da gibt es ja noch sehr, sehr viele. Also es gibt zum Beispiel den Calendar Man. Der verkleidet sich als Kalender und seine Morde oder seine Verbrechen, die haben immer irgendwas mit Feiertagen zu tun. Es gibt auch den Bauchredner, also der sieht total harmlos aus, aber die Puppe, die er mitführt und die dann die ganzen Verbrechen vergeht, die sieht richtig fies aus. Aber um das jetzt mal ein bisschen aufzubrechen und nicht auch den Joker zu nennen, würde ich tatsächlich sagen Killer Croc. Das, ich weiß nicht, ob du weißt, wie der aussieht, aber der sieht halt echt krass aus. Der ist, weiß ich, 3 Meter groß oder so, sieht aus wie durch so eine sehr seltene Hautkrankheit, sieht er tatsächlich aus wie ein Krokodil. Und den habe ich zum Beispiel aus dem Videospiel Batman Arkham Asylum kennengelernt, in dem er doch einen sehr gruseligen Auftritt hat. Dann später hinten raus, kleiner Spoiler, wird er dann sehr unzeremoniell abgefrühstückt, aber wie er eingeführt wird und wie er dann immer wieder zwischendurch auftaucht, ist das doch sehr beeindruckend. Wie findest du denn den Pinguin?
Ich habe den in dem Tim Burton-Film so geliebt.
Ja, da war ja so noch so also typisch Tim Burton halt, so dieses missverstandene Wesen, ausgesetzt von den eigenen Eltern. Und also ganz anders als das, worüber wir jetzt reden, nämlich über die Pinguin-Serie auf Wow. Und dann würde ich sagen, damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Filme und Serien powered by Vodafone. Ja, The Batman war 2022 ja mein Lieblingsfilm. Deiner nicht, Laura. Jetzt ist auf Wow die Spin-off-Miniserie The Penguin gestartet, die sich komplett um Colin Farrell als Oswald Cobb oder Oz Cobb dreht. Da müssen wir natürlich drüber reden. Und wir, das sind Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin, und ich bin's auch, Fabian Douglas, Moderator dieses Podcasts und von GigaTV Mac. Sag mal, Laura, was hältst du eigentlich von dem Konzept, Figuren aus Kinofilmen eigene Serien zu geben? Also auf Disney Plus läuft ja gerade die WandaVision-Spin-Off-Serie Agatha All Along. Oder wie heißt es eigentlich auf Englisch? Agatha All Along. Das hat ja das Potenzial für spannende Geschichten. Oder ist das für dich einfach Geldmacherei, Contentmacherei?
Ich würde das nicht gerne so pauschal beantworten, weil es beides wahr sein kann. Aha. Es kann auch beides zur gleichen Zeit wahr sein. Also es kann auch eine gute Spin-off-Serie sein, die trotzdem gemacht wurde, weil sie Geld machen sollte. Das schließt sich ja nicht zwangsläufig aus immer, auch wenn wir das gerne in unserer Kapitalismuskritik so gerne immer wieder anbringen. Ich habe erstmal nichts dagegen, weil ich finde, also so als Unterhaltungsmedium sind Filme natürlich von der Dramaturgie her für was ganz anderes gemacht. Und bei Serien hast du natürlich den Vorteil, dass du halt natürlich dann, wenn du so eine Laufzeit hast, irgendwie von einer Miniserie von so 8-9 Stunden, kannst du natürlich sehr viel tiefer noch reingehen, weil 8-9 Stunden willst du dich natürlich nicht unbedingt ins Kino setzen. Außer es ist Herr der Ringe Zeit und du möchtest gerne in alle drei Filme gehen.
In der Special Edition, mein Hintern fällt mir ab Version.
Ja. Genau, die 11-Stunden Version. Das ist aber eigentlich, ich habe jetzt nicht per se was dagegen, dass man das macht. Und manchmal kann das ja auch richtig toll sein. Also ich finde, WandaVision ist wirklich ein gutes Beispiel, wo das für mich zum Beispiel total funktioniert hat, weil ich gemerkt habe, oh, ich habe echt mal Zeit, mich auch mit dieser Figur auseinanderzusetzen. Und gerade wenn man dann halt irgendwie in solchen Ensemble-Filmen immer nur vorgekommen ist als Figur, dann ist es ja ganz schön, wenn man sich mal ein bisschen länger mit Zeit verbringt, einfach irgendwie mit der Figur und schaut irgendwie, okay, was steckt denn da noch so alles dahinter? Deshalb, ich will das nicht jetzt per se ausschließen. Wenn es halt so ein Money-Grab ist, dann ist es natürlich nervig. Weil dann, aber ich meine, auf der anderen Seite, niemand zwingt uns dazu, diese Serien zu gucken. Wir können auch einfach nach einer Folge aufhören.
Korrekt,
Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber man darf.
Man begeht da kein Vertragsbruch oder so. Man geht da keinen Vertrag ein, ja.
Nein.
Also ich finde, es hat, also so wie du es auch schon gesagt hast, kann das nicht so ganz pauschal sagen. Es kommt natürlich auch immer auf die Serie drauf an. Bei Star Wars hätte ich mir das tatsächlich zum Beispiel gewünscht, weil ich hatte so das Gefühl mit den Disney-Sequels, dass da ziemlich viel Worldbuilding gefehlt hat. Und so vor allem bei Force Awakens war es dann so, okay, wie ist es bitte dazu gekommen, dass das zwischen der Zeit von Episode 6 und Episode 7 die neue Republik quasi erblüht ist und dann auch schon wieder in sich zusammengefallen ist, und zwar so schnell, dass dann schon wieder das Imperium 2.0 auf der Matte stand. Mhm. Da hätte vielleicht eine Serie das irgendwie vorbereiten können, aber da muss man natürlich dann einen guten Plan haben im Hinterkopf und nicht einfach drei Kinofilme auf die Leinwand schmeißen. Ja, wie ist das jetzt hier bei The Penguin? Darüber reden wir jetzt. Übrigens fand ich ganz interessant. Laut der Showrunnerin Lauren LeFranc stellt die Miniserie eine direkte Brücke zwischen den beiden Batman-Filmen dar. Also The Batman von 2022 und den zweiten Teil von The Batman, der dann später noch in die Kinos kommen würde. Und außerdem wurden wohl auch einige Elemente der verworfenen Serie Gotham PD mit eingebaut. Aber bevor wir über The Penguin reden, erstmal ein wenig Werbung. Jedes Jahr bringen die Hersteller neue Handys auf den Markt. Neue Handys sind natürlich eine tolle Sache für Technikfans, aber wie können neue Technologien mit Umwelt- und Klimaschutz in Einklang gebracht werden? Mit seinem One-for-One-Versprechen will Vodafone seinen Teil zur Lösung dieser Herausforderung beitragen. Das One-for-One-Versprechen lautet, dass für jedes Handy, das bei Vodafone in Kombination mit einem Tarif gekauft wird, ein altes Handy recycelt wird, mindestens 1 Million jährlich. Denn auch wenn alte Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren, können sie dennoch recycelt werden. Mit so einer Kreislaufwirtschaft können wir Ressourcen und unsere Umwelt schonen. Vodafone arbeitet hierfür mit einem Partner zusammen, der Altgeräte in Ländern ohne sicheres Recycling-System einsammelt und fachgerecht in Europa recycelt. Mehr Infos zum One-for-One-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Und damit aus der Werbung zurück zur Serie. Ja, dann lass uns doch mal über das Spin-off reden. Also insgesamt hat The Penguin 8 Folgen. Wir haben die ersten 2 angeschaut und geben euch jetzt unseren Ersteindruck. Dabei kann es natürlich zu Spoilern kommen. Wir versuchen uns zurückzuhalten, aber ihr seid schon mal vorgewarnt. Wie schon gesagt, die Idee zu dem Ganzen oder auch die Showrunnerin ist Lauren LeFranc. Die Regie der ersten 3 Folgen hat jemand übernommen, den du bestimmt kennst, nämlich Greg Zobel. Das ist derjenige, der auch Mayor of Easttown inszeniert hat. Das wird dich, denke ich mal, ganz besonders freuen. Und ich hatte irgendwie so im Hinterkopf, dass Matt Reeves, also der Regisseur und Autor von The Batman, auch irgendwie mit an Bord ist, aber der ist in Anführungszeichen nur der Executive Producer, was alles und nichts bedeuten kann. Und was vielleicht auch noch interessant zu wissen ist, so wie die Batman-Filme von Matt Reeves, gehört auch The Penguin zu DC Elseworlds, ist also nicht Teil des DC-Universe von James Gunn. Okay, also lange Rede, kurzer Sinn. Worum geht's denn jetzt eigentlich in dieser Spin-off-Serie? Die spielt eine Woche nach den Ereignissen von The Batman. Carmine Falcone ist tot und seine Verwandten und ein rivalisierter Clan nutzen die Gunst der Stunde, um die Macht zu kämpfen. Aber keiner rechnet so richtig mit Oz Cobble. Der nutzt das aus, um dann letztlich Gothams Verbrecherboss zu werden. Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Ja, Lara, du hast mir ja deine Eindrücke quasi live per Signal geschrieben. Erst warst du ja eher weniger begeistert, aber später hat sich dann dein Ersteindruck doch gebessert. Woran lag das?
Das lag tatsächlich daran, dass ich bei den ersten paar Szenen das waren ja so Talking-Head-Szenen und ich war so ein bisschen, okay, ich habe das alles irgendwie schon mal gesehen. Das holt mich jetzt gerade noch nicht so ab. Nur weil das irgendwie The Penguin ist, heißt das nicht, dass es automatisch gleich spannender ist.
Hattest du dir da was anderes erwartet? Ich meine, es ist eine Serie, ich habe da jetzt kein Actionfeuerwerk groß erwartet und dass nun in einer Thriller-Serie sich Leute hinsetzen und reden, ist ja nicht so ungewöhnlich.
Naja, ich finde ja immer Batman am besten, überhaupt so über alle Filme hinweg, wenn es so ein bisschen melancholisch wird. Und also ich finde, die Nolan-Filme haben das für mich halt immer irgendwie bewirkt, aber auch die Tim Burton-Filme haben das bei mir bewirkt und dieses Melancholische gepaart mit der Gothic, den Gothic-Elementen, mit der Brutalität dann aber eben auch, das hat für mich immer so einen speziellen Mix ergeben. Und das konnte ich in den ersten 20 Minuten von der Serie noch nicht so richtig fühlen. Das war für mich eher wie so eine Behauptung, ja, das kommt und das gehört dazu, aber ich sehe es noch nicht so richtig. Also ja, klar, die sitzen in Art Nouveau-Sets die reden miteinander irgendwie, auch so wie die Charaktere bei Batman halt nun mal so miteinander reden. Aber eigentlich wird nicht so viel gesagt und man kommt nicht so nah an die Charaktere ran, ne? Also es geht eher so darum, mein Daddy war ein großer Gangster und ich habe Angst, dass ich vielleicht nicht so ein großer Gangster sein kann, aber du bist bestimmt kein großer Gangster. Und das hat mich so ein bisschen gelangweilt, wirklich am Anfang, weil ich dachte, okay, das habe ich schon mal woanders besser gesehen. Und gerade wenn es halt irgendwie um solche Machtdebatten geht, also ich sag dann halt immer nur Succession. Wenn man Succession gesehen hat und dann The Penguin sich anschaut und die ersten 20 Minuten sich anschaut, denkt man, da fehlen so Ebenen. Da fehlen einfach Ebenen, wo es wirklich um was geht, wo es wirklich irgendwie darum geht, wer sind diese Charaktere und was sind ihre Konflikte? Ging es dir da auch so oder war ich da alleine?
Nun, ich habe ja Succession nicht gesehen, insofern hast du mir da was voraus. Aber ein Stück weit kann ich das schon verstehen, denn also ich habe ja schon gesagt, es ist ein Thriller. Wir wollen jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten, was schon relativ früh in der Serie passiert. Aber ich sag mal so, Oz macht etwas oder macht so eine Bauchentscheidung, ohne groß drüber nachzudenken. Und mit dieser Entscheidung muss er dann eigentlich, also die hauntet ihn, die jagt ihn so über die ganze Serie hinweg. Und ist so das große dunkle Geheimnis, wenn jetzt die Falcone-Familie dahinter kommt, dann wird das eher schlecht für ihn ausgehen. Also das sind schon alles Voraussetzungen, wo ich mir denke, okay, das könnte mega spannend sein. Und es gibt mehrere Szenen in den ersten zwei Folgen. Es gibt eine Art Drogenübergabe, von der wir wissen, dass sie schieflaufen wird. Das ist so die berühmte Bombe unterm Tisch, wie bei Hitchcock. Oder es gibt so auch das, was man ja auch aus vielen Verbrecherserien oder Verbrecherfilmen kennt, dass alle in so einen Raum gesperrt werden und man muss dann herausfinden, wer ist jetzt der Maulwurf unter denen, wer ist die Ratte unter denen in diesem ganzen Raum und wir wissen, wer die Ratte ist. Und das sind eigentlich so Szenen, da gehe ich davon aus, da müsste ich oder ich sehe diese Szenen und ich denke mir so, eigentlich müsste ich jetzt so ganz an der Kante meiner Couch sitzen und so die Finger in die Couch hineinkrallen und es müsste unfassbar spannend sein. Und tatsächlich ist es nur unterhaltsam. Das ist mir schon auch aufgefallen. Ich weiß auch nicht ganz, woran das liegt, weil es ist kompetent inszeniert, die Serie. Es sieht gut aus. Die Schauspielerinnen und Schauspieler machen einen guten Job. Vielleicht liegt das tatsächlich an sowas ganz Banalem, dass eben die Hauptfigur ein Bösewicht ist und ob jetzt der Bösewicht dann, also ich fieber nicht so wirklich mit ihm mit dem Pinguin, muss ich gestehen. Wenn er jetzt scheitern würde mit seinem Vorhaben, dann wäre ich tatsächlich sogar gar nicht traurig und vielleicht ist das so was Unterbewusstes, warum mir das nicht so nahe geht.
Ich glaube, er hat auch gar keinen Save the Cat-Moment am Anfang, oder? Also nichts, von dem wir wirklich, wo wir, obwohl er böse ist und obwohl er Sachen macht, die man moralisch verwerflich finden kann, hat er jetzt nicht so einen Moment, wo wir uns mit ihm identifizieren und wo wir so ein bisschen von ihm auch, ja, also wo es halt charming wird, ne? Also ich meine.
Also es liegt natürlich schon so ein bisschen an Colin Farrell selbst. Der ist schon charmant und er spielt das ja auch großartig. Es gibt so eine ähnliche Save the Cat Szene in der ersten Folge. Auch hier wollen wir nicht verraten, welche das ist. Ich überlege gerade, wie ich die umschreiben kann. Es ist hier eher nicht, dass er etwas Heroisches tut, sondern eher so, dass er etwas nicht Boshaftes macht. Unterlässt.
Ja.
Und ist das vielleicht der Save the Cat Moment?
Ich glaube, dass es so gemeint ist. Und ich glaube, das ist aber genau auch nach diesen ersten 20 Minuten, ne, wo es dann so langsam, finde ich, an Fahrt
aufnimmt, ja.
Ja, es nimmt Fahrt auf. ich will jetzt aber auch nicht, das ist halt, also ich weiß, dass ja wir natürlich jetzt wieder gesagt bekommen werden, ihr seid so negativ. Warum seid ihr so negativ? Weil es unser Job ist.
Ja.
Weil es unser Job ist, da nochmal genauer hinzuschauen. Und ich glaube, nichtsdestotrotz, weil wenn man jetzt irgendwie so über die ersten zwei Folgen spricht, die ersten zwei Folgen sind ja die Exposition. Ne? Also es ist wie so der erste Akt der Miniserie. Was ja auch Sinn macht, weil du würdest normalerweise, gibt es ja eine 8-Sequenz-Struktur im Drehbuch. Und wenn man eine 8-teilige Miniserie hat, kann man ganz oft sehen, dass sie genau diese 8 Sequenzen auch für diese 8 Folgen anwenden. Und da hast du es normalerweise, dass eben Sequenz 1 und 2 ist der erste Akt. Dann hast du 4 Sequenzen, die der zweite Akt sind und dann nochmal 2 für den letzten Akt, für den dritten. Und das fand ich sehr eindeutig auch bei der Serie. Und vielleicht ist das aber auch nochmal ein Teil, dass man die Struktur, dass man die Dramaturgie so sehr merkt. Aber du machst es ja auch, ne? Also vielleicht dann eben aber auch unterbewusst, dass es dann halt so schablonenartig ist, weißt du? Dass du halt nicht so, du wirst nicht irgendwie überrumpelt oder irgendwie, du sitzt halt eben nicht vorne auf der Sofakante, sondern du hast eben dadurch, dass du so viel schon gesehen hast, und die meisten von uns haben halt einfach schon verdammt viel gesehen, aber hat man ja wirklich so ein Gespür dafür, wie sich so eine Geschichte dann entwickelt. Und wenn sie dann immer ganz genau der Struktur folgt, die in so Dramaturgien halt vorgegeben sind, wo dann wirklich jeder Plotpoint immer schon eigentlich vorgezeichnet ist, ich glaube, das führt dann dazu, dass man eben, dass es halt vorhersehbar wird. Also ich kann jetzt auch schon, ich werde das jetzt nicht machen, aber ich könnte jetzt meine Vorhersagen dafür, was noch alles passieren wird in der Serie, in so einen Umschlag stecken und dann nochmal aufmachen, wenn ich alle 8 Folgen gesehen habe. Und ich wette mit dir, wenn ich so 10 Sachen aufschreiben würde, dann würden 8 davon passieren, weil es schon sehr vorhersehbar ist. Und gleichzeitig ist es ja dann eben doch so, dass wir ja auch beide sagen, die Serie hat uns dann doch irgendwie auch in diesen ersten 2 Folgen schon irgendwo auch immer wieder mal abgeholt, weil es dann doch eben auch nochmal so einen Charme entwickelt. Oder? Was denkst du?
Ja, auf jeden Fall. Also es liegt, ich glaube, zu 90% liegt es am Pinguin selbst, aber auch die Geschichte an sich ist ja spannend. Und ich habe das in unserem Vorgespräch so ein bisschen damit verglichen, so, es ist jetzt, sag ich mal, nicht auf einem Niveau wie House of the Dragon, wo zum Beispiel ja auch Sachen in einer Folge vorbereitet werden und dann dauert das irgendwie vielleicht 2 Folgen und dann kommt erst der Payoff. So ist es nicht. Also wenn hier was vorbereitet wird, dann kommt der Payoff eigentlich auch schon gleich in der nächsten Szene oder vielleicht später in derselben Folge. Aber trotzdem ist das Ganze ja deutlich über einem Niveau von einer durchschnittlichen Netflix- oder Disney-Plus-Serie. Das auf jeden Fall. Was vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber reden. Was auf sofort auffällt, ist ja, die Serie hat einen ganz anderen Look als The Batman. The Batman hatte ja diese ganz krasse Tiefenunschärfe und das hat The Penguin nicht. Zum einen, weil der Kameramann eben nicht Greg Fraser heißt, aber zum anderen, denke ich mal, weil wahrscheinlich mehr Vorbereitung und mehr Planung nötig ist, wenn du so eine ganz krasse Tiefenunschärfe hast, weil du eben nicht so der Raum für Fehler oder für Zufälligkeiten nicht so groß ist. Und eine Serie hat eben nicht so das Budget und da muss man ein bisschen schneller sein. Deswegen sieht die Serie so aus, wie sie aussieht. Aber also trotzdem finde ich ja, dass es nicht billig aussieht. Ich habe jetzt keine Zahlen gefunden, wie teuer die ganze Serie war. Die wurde übrigens auch nicht so wie The Batman im United Kingdom gedreht, sondern in New York. Und teilweise auch, glaube ich, on location oder zumindest auf großen Soundstages. Und das sieht man auch. Also mir gefällt der Look eigentlich der Serie. Ich weiß nicht, wie geht's dir da?
Ja, doch, mir gefällt er auch sehr gut. Also das ist, jetzt so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Wir kriegen ja die Screener vorgeschickt und das heißt dann meistens, dass wir es irgendwie auf dem Laptop nur gucken können. Ich warte mal dann gerne, bis dann doch irgendwie die Folgen auch auf Wow draußen sind, weil ich es dann eben auf dem Fernseher gucken kann, weil ich finde, so eine Serie muss man tatsächlich auf dem Fernseher dann gesehen haben. Also wenn man einen größeren Bildschirm hat, sollte man den dafür benutzen. Nicht unbedingt auf dem iPhone schauen oder so.
Nee. Nee, also ich meine, es ist jetzt nicht die bildgewaltigste Serie, aber die hat schon ein paar ziemlich coole Szenen und auch generell coole Einstellungen, die sich lohnen, eben auf dem größeren Fernseher das anzugucken. Wie gesagt, wir haben die ersten zwei Folgen gesehen, die sind so leidlich unterhaltsam, aber auch halt nicht super spannend. Und Laura, du hast im Vorgespräch das als die Tumblr-Fication von Gotham bezeichnet. Was meinst du denn damit?
Naja, das hatte ich halt schon so auch beim Batman-Film. Es ist halt schon sehr viel, ich meine, da draußen jetzt bei euch, ne, wenn ihr jetzt zuhört, habt ihr doch bestimmt auch früher auf Tumblr so diese ganzen Fotos gesammelt, irgendwie, die alle so ein bisschen emo angehaucht waren und
alle. Alle von uns.
Und mich erinnert das so daran, das ist so, ja, sehr viel so bildgewaltig. Also es ist ja auch nicht bildgewaltig, aber so die Bildsprache ist sehr da. Und es legt sehr viel Wert darauf, dass die Bildsprache da ist und dass man gerne irgendwie mal noch auf dem Gesicht verweilt oder auch mal ganz nah an Gesicht reingeht und irgendwie, das sieht dann irgendwie auch interessant aus. Aber gleichzeitig ist dann noch nicht so viel Storytelling dahinter. Also es fehlt irgendwie noch so eine Substanz dahinter. Also sind wir wieder bei Style over Substance. Und das ist für mich so ein bisschen die Tumblrification, weil es ist halt sehr emo. Und ich meine, und ich sage das bei aller Liebe, weil ich auch ein Emo war, da ist nicht so viel dahinter. Ja, also ich meine, klar, man hat halt irgendwie so, man fühlt halt so die Melancholie, man fühlt irgendwie den Schmerz der Welt. Aber so richtig damit auseinandergesetzt hat man sich dann noch nicht damit und man kann noch nicht so einen Finger drauflegen, was ist es jetzt genau und wo ist mein Kritikpunkt und wie gehe ich damit um? Also es fehlt so der nächste Schritt und das merke ich, das habe ich beim Film gemerkt und das merke ich gerade auch bei der Serie. Und dann wieder zurück quasi auch, ich weiß, das ist absolut nicht irgendwie jedermanns Meinung, aber ich finde halt, bei den Nolan-Filmen, da hast du sehr viel mehr Ebenen drin. Und man sagt ja auch im Drehbuchschreiben immer so, the stakes are high. Also hier geht es ja um nichts weniger als das Leben von jedem, mehr oder weniger. Aber es fühlt sich nicht so an. Es fühlt sich nicht so an, als, und wenn sie sterben würden, wäre es dann so schlimm. Mhm. Weil das so, es ist so eingetaucht.
Ja.
Es ist so eingetaucht in so ein, in das Bild von jemandem, der bei Regen aus dem Fenster schaut.
Ja, ich würde es mal vergleichen zum Beispiel mit Breaking Bad, weil Breaking Bad ist auch so eine Serie, spielt auch in einem kriminellen Milieu. Und wenn ihr euch nochmal dran erinnert, wie das so sich für euch angefühlt hat, als ihr das erste Mal Breaking Bad geguckt habt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es dir ging, Laura, aber bei mir war das so, dass ich mir bei vielen Szenen so gedacht habe, okay, jetzt könnte jeden Moment könnte was Schlimmes passieren. Und jeden Moment könnte irgendjemand total gewalttätig werden oder jeden Moment könnte irgendjemand sterben. Und das hatte ich immer im Hinterkopf, als ich die Serie geguckt habe. Und deswegen hatte ich auch so permanent so ein ungutes Gefühl. Und deswegen war das auch so spannend. Und dieses Gefühl habe ich tatsächlich bei The Penguin noch nicht.
Ja, obwohl ich finde, dass Sofia Falcone ist ein unglaublich cooler Charakter. Und ich finde, Christine Milioti, The Mother, macht echt einen guten Job. Also genau dieses Kribbeln, ne, dieses, was passiert jetzt als nächstes? Was wird sie nun tun? Das merkt man am ehesten noch bei ihr. Mhm. Und das finde ich so, deshalb ist auch eine der wenigen Notizen, die ich mir gemacht habe, tatsächlich beim Schauen, weil ich so, warum ist denn sie so spannend inszeniert und warum ist er so langweilig? Obwohl es Colin Farrell ist. Mhm. Und ich würde ja Colin Farrell auch dabei zuschauen, wie er einfach Cornflakes isst. Weil es halt, weil er halt einfach spannend irgendwie mit solchen Charakteren umgeht und immer irgendwie was Neues liefert. Und irgendwie zündet es noch nicht so ganz.
Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, da kommen wir, glaube ich, später müssen wir noch tiefer über die Figuren reden. Aber er ist ja schon ein ganz schöner Laberkopf, ne? Also er redet ja auch ungefähr so, wie die Situation es jetzt erfordert. Und er ist sehr selten ehrlich. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, dass ich noch nicht so nach diesen zwei Folgen so wirklich das Gefühl habe, ich kann jetzt die Figur vollkommen verstehen. Oder anders gesagt, die Figur ist durchgängig authentisch, / ehrlich. Ich meine, wir haben ja viele kleine Hinweise über seine Figur und über seinen Background. Zum Beispiel seine Wohnung oder sein Apartment, wie das eingerichtet ist. Er schläft buchstäblich hinter Tresortüren. Sagt ja auch viel über die Figur eigentlich aus. Aber bis auf so diese kleinen Andeutungen geht es auch für mich noch nicht so sehr in die Tiefe. Wobei, also ich habe ja zwei Sachen noch gefunden, wo ich jetzt schon sagen würde, da haben sich die Leute hinter der Kamera mehr Gedanken gemacht. Und ich denke, da lohnt es sich auch ein bisschen drüber nachzudenken. Ich habe zum Beispiel eine interessante Aussage der Showrunnerin Lauren LeFranc gefunden. Und zwar hat sie geschrieben, dass eine Frage an ihr genagt hat, warum wollen wir diesem Kerl, also Oz, zusehen? Ein unberechenbarer, narzisstischer, weißer Mann mittleren Alters, der die Macht will, haben wir das nicht schon oft genug gesehen? Aber dann sah ich mir meine beiden kleinen Jungs an und ich dachte, was könnte aus ihnen werden? Werden schlechte Menschen geboren oder werden sie gemacht? Und so begann ich diese Serie weniger als eine traditionelle Aufstieg zur Machtgeschichte zu betrachten, sondern eher als die Entstehung eines Monsters. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wenn man sich mit dem im Hinterkopf so die Serie nochmal anschaut, finde ich, gibt es da viele kleine Situationen oder Momente, wo so diese Idee durchscheint, wo wir so merken, ach so, deswegen ist derjenige so, aber er hätte sich ja auch ganz anders verhalten können. Und ich finde, dann lass uns doch mal über Oz reden. Was meinst du jetzt, wo ich das jetzt so gesagt habe und du hast die ersten beiden Folgen gesehen, würdest du sagen, er wurde als böser Mensch geboren oder wurde er dazu gemacht? Was meinst du?
Naja, zweiteres.
Okay.
Also ich glaube, auch niemand wird böse geboren.
Es gibt wahrscheinlich ganz krasse Ausnahmen von Menschen, die mit, aber ich weiß nicht, bin da nicht so tief drin, die irgendwie mit einer psychischen Störung geboren werden, so diese psychopathischen Menschen.
Aber würdest du dann sagen, sie sind böse?
Nach den traditionellen Moralvorstellungen ja. Wenn du tatsächlich kein Mitgefühl für andere Menschen empfinden kannst und dich über allen anderen stellst, auch über und dein Wohlergehen über alles im anderen steht und du dadurch auch in Kauf nimmst, dass andere Menschen Schaden erleiden, ist das schon, was man traditionell als böse bezeichnen würde.
Aber es sind ja alles Handlungen, von denen du sprichst. Und da frage ich mich halt, also das Wesen eines Menschen ist ja erstmal das Wesen eines Menschen. Und ich finde, böse ist ein Wesenszug. Und dann gibt es halt böse Handlungen, die du machen kannst. Mhm. Und deshalb, also ich war jetzt auch nochmal mit dem Satz irgendwie von der Showrunnerin im Hinterkopf. Ich finde, es gibt sehr viele Szenen, wo er gezeigt wird, wie er eine Entscheidung treffen muss. Mhm. Gehe ich jetzt den Weg den einfachen Weg und bin dann gewalttätig oder gehe ich den anderen Weg, wo es vielleicht ein bisschen ungemütlicher ist und vielleicht ist es erstmal härter, vielleicht ist es erstmal einfacher, man weiß es nicht. Aber er trifft auf jeden Fall immer wieder so Entscheidungen und in den ersten zwei Folgen kann das mal so ausgehen, also jetzt auch ohne Spoiler. Und das, also da sehe ich das schon auf jeden Fall, aber das ist für mich ja, also das meine ich damit, ich glaube, kein Mensch wird böse geboren, weil das Wesen eines Menschen nicht böse ist, aber es gibt Grundvoraussetzungen, die es einen Menschen erschweren können, gute Sachen zu machen.
Ja, wenn du von den Umständen dazu gezwungen wirst.
Ja.
Dann ist aber so die Frage, sind es wirklich die Umstände oder sind es mehr doch andere Menschen, die dich dazu zwingen? Also ich weiß jetzt nicht, ob das, ich glaube, es ist kein großer Spoiler, aber wir sehen in der Serie zum Beispiel auch die Mutter von Oz und sie wird jetzt nicht so, wie man das so oft hat, so wenn jetzt die männliche Hauptfigur irgendwie böse ist und dann hast du im Hintergrund die herrische Mutter. So ist wird sie jetzt nicht dargestellt, aber sie ist ja schon auch, ich sag mal, eine anspruchsvolle Mutter, also eine anspruchsvolle Person, die so auch so sinngemäß zu ihm sagt, so, aber ich habe mir mehr im Leben erhofft und ist das alles, was du dir vorstellst? Du willst doch auch mehr. Und also diese Gier, nenne ich es jetzt mal, wird auch in der Serie immer wieder angesprochen und ist so ein motivierender Faktor für die Figuren.
Mhm. Ich finde, das hat mich zum Beispiel, die Szene hat mich total an Morning Show erinnert. Mhm. Shoutout an alle Leute da draußen, die es gesehen haben. Ich weiß, dass Fabian es nicht gesehen hat. Ich finde, das ist eine, also vor allen Dingen die erste Staffel ist richtig gut. Da gibt es einen Charakter, der wird von Billy Crudup gespielt, Corey Alderson. Und da gibt es eine ähnliche Szene auch mit seiner Mutter. Und auch erst, glaube ich, in Staffel 3. Und das funktioniert für mich in Morning Show auch nochmal deshalb irgendwie besser, weil da ist noch eine höhere Diskrepanz da. Also da steht auch, also es hat wieder was damit zu tun irgendwie, ne? Was steht auf dem Spiel? Und wie gehen Charaktere mit solchen Situationen um? Und wie gehen Charaktere damit um, wenn halt irgendwie das Leben einerseits irgendwie Scheiße auf sie wirft? Auf der anderen Seite, wie gehen sie damit um, wenn Leute sehr hohe Erwartungen an sie haben und sie nicht immer abliefern können? Und das, ich sehe, was gemeint wird damit. Ich sehe, dass sie das natürlich ins Drehbuch reingeschrieben haben, weil sie gesagt haben, da kommt jetzt so eine Ebene rein. Und ja, also ja.
Es ist dir noch zu wenig.
Ist mir noch zu wenig. Ja. Also nee, mir fehlt noch so ein Moment, wo er sich irgendwie, wo noch mehr Nervenkitzel in dem Sinne entsteht, weil er sich vielleicht auch dagegen entscheidet oder wo dann irgendwie, wo mehr Konflikt, wo mehr Reibungsfläche bei ihm passiert. Ne? Also wo er hin und her gerissen ist. Vielleicht ist es das, ne? Weil es ist immer nur so ein Trigger, der ihn so in eine Richtung bewegt. Und es fühlt sich sehr systematisch an. Ne? Also sind wir wieder, ne, bei der Dramaturgie irgendwie so, dann kommt der Punkt und dann kommt der Punkt und dann kommt der Trigger und dann entscheidet er sich nach links und dann kommt der Trigger und dann entscheidet er sich nach rechts. Also irgendwie, ja. Schwierig.
Vielleicht eine, was ich ja dann doch recht interessant finde, ist so die Interaktion zwischen ihm, Oz und Victor. Über Victor haben wir jetzt noch gar nicht geredet, ist auch eine wichtige Figur in der Serie, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Die beiden geraten quasi aneinander. Victor ist ein Teenager, würde ich mal sagen, oder so sehr junger Mann. Und er wird dann so quasi zu Oz Fahrer, sage ich es jetzt mal. Und ich meine jetzt zu Beginn der ersten Verfolgung, ich muss gestehen, ich habe auch schon ein bisschen weiter geguckt, das ändert sich noch, aber Victor ist natürlich in den ersten Folgen, dadurch, dass er nicht so diesen kriminellen Hintergrund hat, dass er aus einer, sage ich mal, normalen Familie kommt, mit einem normalen Background, ist er eher so der Passive, wird er eher mehr so in diese Situation hineingeschubst. Aber an und für sich ist es schon auch interessant, wie die beiden miteinander umgehen. Also wie Victor jetzt sich verhält, ist, finde ich für mich jetzt noch nicht so interessant, dafür ist er einfach noch zu passiv. Aber ich finde es eben doch schon auch sehr interessant, wie Oz mit ihm umgeht, weil auf der einen Seite ist er so eine Art Vaterfigur für ihn. Also wir sehen ja auch einige Parallelen zwischen den beiden. Also Victor ist so wie Oz, will er irgendwie mehr vom Leben haben. Und das, was das Leben so ihm zu bieten hat, ist ihm einfach zu wenig. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch ja Szenen, in der Victor von Oz misshandelt wird. Und das fand ich an und für sich, ist das schon eine spannende Dynamik, die jetzt aber in den ersten zwei Folgen noch nicht so den großen Payoff hat. Also
gibt's in Succession auch. Und okay. Ist in Succession tatsächlich. Ich frag mich, wie Succession, ob vielleicht auch eine Vorlage dafür war. Weil in Succession funktioniert das auch noch krasser, weil es noch mehr psychische Gewalt auch ist.
Beides ist, glaube ich, in Victors Fall auch so, aber
ja.
Aber du hast diesen Umschlag angesprochen, ne, wo du deine Voraussagen reintust. Und wenn ich so einen Umschlag hätte, dann würde ich auf jeden Fall auch auf den Zettel schreiben. Also es wird in der Staffel einen Moment geben, wo Victor etwas nicht mehr aus Loyalität zu ausmacht, sondern weil es ihm gefällt. Oder wird auf jeden Fall irgendwann nochmal vor die Wahl gestellt. Und bin sehr gespannt, wie die Serie dann dahin arbeiten wird, weil Victor wird nicht so passiv bleiben. Also er wird auf jeden Fall auch noch, wenn er jetzt nicht in den nächsten zwei Folgen umgebracht wird, wird er ja, denke ich, auch ein tragender Teil der Handlung werden. Und dann muss er aktiver werden. Dann muss er mehr in die Handlung eingreifen. Und ich denke, das könnte ganz interessant sein, wie aus so einem doch eigentlich herzensguten Jungen dann irgendwie jemand wird, der so der Breaking Bad wird quasi, der auf den krummen Pfad gelangt. Könnte ganz interessant sein.
Glaubst du, dass er jetzt, also dass es gar nicht um den Pinguin geht, sondern dass es um Victor geht? Dass diese Serie, wenn es darum geht, wird ein Mensch böse geboren oder wird er böse gemacht, dass es gar nicht um den Pinguin geht?
Ich glaube, es geht um alle. Also auf jeden Fall geht es auch um den Pinguin. Also dafür haben wir einfach schon zu viel von ihm gesehen und auch zu viel von seiner Hintergrundgeschichte erfahren. Und da wird auch ja noch, es wird ja so ein bisschen angedeutet, dass es zum Beispiel zwischen Oz und Sophia was gegeben hat, was dann, denke ich mal, auch nochmal dann später im dritten Akt wahrscheinlich oder so nochmal enthüllt wird. Mhm. Aber Victor ist auf jeden Fall auch eine der Figuren, auf die das zutrifft, dieses was muss es eigentlich, was braucht es eigentlich, um jemanden wirklich auf die schiefe Bahn geraten zu
korrumpieren.
Lassen. Zu korrumpieren, genau. Weil dann lass uns doch mal über die nächste große Figur reden. Also du hast sie schon angesprochen, über Sophia. Das ist die Tochter von Carmine, oder? Ist auf jeden Fall jetzt eine der Falcones, die natürlich,
ist die Tochter.
Weil sie eine Frau ist, wird sie nicht wirklich in der Rangfolge, in der Erbfolge berücksichtigt. Aber ist trotzdem eine ziemlich krasse Figur. Und hier habe ich mir das zum Beispiel auch gedacht. Sie hätte ja sich auch ein schönes Leben in Italien machen können. Es wird ihr sogar, glaube ich, irgendwann später in der Staffel angeboten, ganz konkret. Und sie entscheidet sich aber aktiv dagegen. Also hier haben wir ja tatsächlich jemanden, der anders als zum Beispiel ein Victor, der ja gar nicht die Möglichkeiten hat, weil ihm das Geld fehlt. Hier haben wir ja tatsächlich jemanden, der mit den finanziellen Mitteln ausgestattet wäre, sich ein schönes Leben zu machen. Aber das will Sophia nicht. Wie hast denn du Sophia jetzt in den ersten zwei Folgen so kennengelernt?
Ich muss dazu ganz kurz, weil wir schon gesagt haben, ne, dass Sophia ja gespielt wird von der Mutter von How I Met Your Mother. Und ihr Onkel ist übrigens Max Medina aus Gilmore Girls. Was dazu geführt hat, dass ich tatsächlich so einen kurzen, ich wurde sehr rausgerissen irgendwie aus der Serie, weil ich so einen Moment hatte, wo ich so dachte, ist das tatsächlich, was aus Max Medina geworden ist, nachdem Lorelei ihn observiert hat? ist jetzt der Oberboss in Gotham geworden? Tragisch.
Sehr tragisch. Da sind wir wieder darum, was korrumpiert jemanden, ne? Zurückgewiesene Liebe.
Ja, so zurück zu Sophia. Also ich mag die Schauspielerin erstmal total gerne und ich finde, sie spielt das wahnsinnig gut. Aber deine Frage war, inwieweit hat sie einen Handlungsspielraum und inwieweit ist sie tatsächlich eventuell auch irgendwie die Antwort auf die Frage, kannst du das entscheiden?
Ja.
Aktiv. Ja. Aber da sind wir auch wieder bei, da sind wir aber auch jetzt wieder irgendwie bei so, weil es gibt ja verschiedene Zwänge, unter denen ein Mensch stehen kann. Ne? Also einmal ist es finanzieller Zwang. Ne? Also wenn du nicht die finanziellen Möglichkeiten hast, dann gibt es andere strukturelle Dinge. Und bei Sophia ist es definitiv noch so eine psychische Komponente, die eben reinkommt. Also ich meine, sie kommt gerade frisch aus Arkham. Es ist nicht so ganz klar, ob das nicht auch, also ich finde ja immer irgendwie, wenn bei DC jemand in Arkham war, dann hat es meistens nicht zur Folge, dass es denen danach besser geht.
Nee.
Also die Therapieformen dort sind ja nicht immer darauf ausgelegt, dass man danach so als geläuterter Mensch irgendwie rauskommt. Sie sind gar nicht darauf ausgelegt, dass man irgendwie rauskommt eigentlich. Deshalb glaube ich, dass bei ihr auch nicht so viel Freiheit besteht. Ich glaube nicht, dass sie wirklich die Freiheit hat zu sagen, okay, ich lasse jetzt los und ich werde jetzt nicht mehr mich mit dem Schicksal meiner Familie, mit dem Schicksal von meinem Bruder, von meinem Vater beschäftigen. Ich glaube, das ist, die könnte nicht einfach nach Italien gehen und einfach loslassen und sagen, ach, dann esse ich jetzt halt Pizza. Ja. Ist okay. Da steht, und da sind wir wieder bei Stakes, und, ne? Also was steht so auf dem Spiel? Ich glaube, bei ihr steht einfach schon was auf dem Spiel. Und deshalb ist der Charakter ja auch irgendwie spannender erstmal, weil man so merkt, oh, okay, da ist wirklich, da brennt was. Mhm.
Vor allem denke ich mal, wenn du auch in der Familie groß oder aufwächst, wie Sophia das getan hat, dann hat das ja schon auch die ein oder andere Auswirkung auf deine Psyche. Ich glaube nicht, dass du bei den Falcones irgendwie groß wirst und danach, keine Ahnung, studierst du Juristerei und wirst Anwalt, der sich für den kleinen Mann einsetzt. Glaube ich eher nicht.
Ja. Naja, aber vielleicht schon. Vielleicht gerade. Kommt auch drauf an.
Ja, keine Ahnung, wissen wir noch nicht. Vielleicht gibt es ja einen großen Turn dann im Laufe der Miniserie. Aber ich finde, Sophia ist tatsächlich auch mit einer der spannendsten Figuren. Und ich finde es sehr interessant, dass sie so sowohl, sag ich mal, eine Art antagonistische Figur ist für den Pinguin. Weil beide wollen ja das Gleiche, was sich aber ausschließt, nämlich Macht innerhalb der Falcone-Familie oder generell Macht in Gotham. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber ich sag's einfach, dass sie dann teilweise ja auch irgendwie miteinander, also zusammenarbeiten müssen, was dem Ganzen ja eine sehr interessante Dynamik gibt, finde ich. Mhm. Ja. Also ich bin da auch sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und wenn es die Figur Sophia nicht geben würde, also dann wäre das auf jeden Fall eine deutlich schwächere Serie und dem würde dem Ganzen auf jeden Fall was fehlen. Also ich bin sehr froh, dass es die Figur Sophia gibt, die.
Und das finde ich so spannend einfach. Das finde ich so spannend, dass es die Figur Sophia geben muss in einer Serie über den Penguin.
Du meinst also, eigentlich müsste der Penguin schon ausreichen?
Naja, gut, alleine, ganz alleine irgendwie einfach nur den Penguin zuschauen, wie er durch die Straßen läuft, würde auch nicht ausreichen. Aber eigentlich müsste der spannender sein. Mhm. Weil, wie gesagt, also ich sage nur Danny DeVito. Es ist schon, es ist wirklich, also wer den Film noch nicht gesehen hat, sollte sich den anschauen, auch vielleicht gerade irgendwie nochmal so als Gegenstück irgendwie jetzt auch zur Serie, weil das halt wirklich, das ist spannend, das ist richtig spannend, was da passiert. Mhm. Das ist eklig und es ist auch teilweise, man hat aber auch krasses Mitleid, also der macht einfach was mit dir, wenn du dem zuschaust. Mhm. Und da warte ich noch drauf. Mhm. Aber es kann auch sein, dass uns jetzt die Serie, wie gesagt, irgendwie, wir haben ja jetzt den kompletten zweiten Akt und den dritten Akt noch vor uns. Wir haben nur die Exposition gesehen. Das kann auch sein, dass sich das jetzt so hart umdreht und dass wir in 6 Wochen hier sitzen und sagen, holy shit, das ist die beste Serie 2024.
Vielleicht. Ich meine, es ist, läuft auf Wow, beziehungsweise in den USA auf Max. Die sind für gute Unterhaltung bekannt. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ich wollte noch auf was anderes zu sprechen kommen. Und zwar, wir haben ja schon darüber geredet, dass es so, wenn noch eine Serie irgendwie noch eine ein oder zwei Ebenen drunter oder drüber hat, macht es das Ganze ja interessanter. Und eine Ebene, die ich noch ein bisschen erkannt habe, zumindest in Ansatzstücken, ist so die Kritik am American Dream. Also der American Dream ist ja, du kannst durch harte Arbeit es zu was werden. Also du kannst, also sprichwörtlich vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Dass das nicht so einfach ist, das wissen wir alle. Dadurch hat ja einfach der Kapitalismus zu viele Fallstricke. Aber ich finde, das wird auch in der Serie so ein bisschen thematisiert. Also es wird ja immer wieder auch gesagt, dass von Leuten so, ich möchte mehr schaffen. Und sie wenden sich dann einer Verbrecherkarriere zu, weil scheinbar sie den Eindruck haben oder dass sie glauben, dass sie das auf ehrliche Art und Weise nicht schaffen werden. Das finde ich ganz interessant. Und was ich auch interessant finde, also die Serie transportiert so ein bisschen das Bild, also nur ganz dezent, dass echter Wechsel durch Politik nicht möglich ist. Also wir haben ja in dem Batman-Film Bella Real gehabt, die war ja so der Gegenpol zum korrupten Bürgermeister. Und es gibt in der Serie zwei Bilder, als die mir aufgefallen sind, so einmal wie so ihre Wahlplakate und ihre Flyer auf dem Boden liegen und einer der Protagonisten läuft dann drüber hinweg, also tritt so das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen. Und es gibt dann noch später in der Serie so ein Bild, wie so Bella Real Banner und Fahnen von Wassermassen hinweggeschwemmt werden. Und wir sagen ja immer so gerne, es gibt im Film oder in Serien keine Zufälle. Also da werden sich ja die Leute was dabei gedacht haben. Und ich bin sehr gespannt, wie die Serie das noch weiter aufgreift, weil das ist eigentlich was, sag ich mal, da tut sich Hollywood ein bisschen schwer mit, wenn es so um wirkliche, echte politische Aussagen geht, wird sich ja immer zurückgehalten und dann ist es dann letztlich doch nur wieder irgendwie gut gegen böse oder irgendwie sowas. Und da bin ich schon ein bisschen gespannt, ob sie da in der Richtung noch irgendwas bringen, weil also es wirkt so, als würden sie hier irgendwas aufbauen, als würden sie hier eine Message aufbauen und ich bin sehr gespannt, was dann da der Payoff ist. Ich weiß nicht, ist dir das auch aufgefallen?
Ja, ich glaube aber, wie gesagt, für mich spielt das dahin zurück, dass ich glaube, dass wir hier eine ganz andere Origin-Story sehen. Mhm. Von einem ganz anderen Charakter.
Ich glaube schon, das meinst du jetzt Victor oder wen meinst du? Mhm. Ja, ich glaube, das könnte trotzdem auch noch da eine Rolle spielen. Also ich kann da jetzt nicht mehr dazu sagen, weil das sonst zu spoilerig wäre. Aber also wenn das jetzt im Laufe der Staffel keine Rolle mehr spielt, wäre ich schwer enttäuscht. Mhm. Also dann würde ich schon sagen, hier ist ein großes Potenzial verloren gegangen und auch eine gewisse Erwartungshaltung, die jetzt in mir geweckt ist, würde nicht erfüllt werden. Da wäre ich schon, das fände ich nicht so, das fände ich schon ziemlich platt. Aber, also wir können nicht in die Zukunft gucken, wir haben noch nicht alle Folgen gesehen, insofern abwarten. Vielleicht noch eine kleine Sache. Ich habe, glaube ich, am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, es ist eine Miniserie oder wird immer wieder als Miniseries angekündigt und traditionell heißt ja eine Miniserie, dass es eine Handlung erzählt, die in sich geschlossen ist und dann, dass es dann also auch keine zweite Staffel geben wird. Und so richtig wissen wir das natürlich erst, wenn das Staffelfinale dann im November gelaufen wird, also gelaufen ist, also ob die Serie wirklich auch erfolgreich gelaufen ist. Das spielt ja im Kapitalismus auch immer eine gewisse Rolle. Aktuell scheint die Serie eher so als Miniserie konzipiert worden zu sein. Allerdings sagt niemals nie. Ich meine, Shogun zum Beispiel hat ja auch eine zweite Staffel bekommen, obwohl die erste die komplette Buchvorlage abgefrühstückt hat. Insofern, weiß nicht, wie geht's dir, Laura? Könntest du dir da auch noch mehr Staffeln vorstellen oder sieht es eher so wie eine Miniserie aus für dich aktuell?
Für mich sieht das aktuell wie eine Miniserie aus, weil, wie gesagt, also ich hab halt den Eindruck, dass da schon ein ganz konkretes Ziel verfolgt wird in der Serie Und gerade natürlich unter der Prämisse, dass man weiß, okay, es ist halt ein Versatzstück irgendwie zwischen Teil 1 und Teil 2 von Batman, dann macht es für mich auch Sinn, das als Miniserie zu lassen. Wobei ja nicht gesagt ist, dass zwischen Teil 2 und Teil 3 nochmal eine Miniserie kommen muss. Weil das ja vielleicht immer alles weitergeht.
Es muss ja immer alles weitergehen, genau. Die Content-Maschine will gefüttert werden.
Genau.
Damit wir auch weiterhin was zu gucken haben. Ja, dann würde ich sagen, wenn du nichts anderes hast, war's das für diese Folge. Mhm. Wie gefällt euch denn The Penguin bislang? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Danke an dich, Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatoren sind Fabian Douglas und Laura Samide. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.